Asis Ains Uwes Indonesia Secait Oda Aceh Uru UTC
Aus Jakarta der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Dienstag, den 10. Juli 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Unser Indonesien, wunderbares Indonesien, lass uns Indonesisch sprechen. Und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Puji Astuti, Nunu Nursia und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Präsident fordert Verbesserung des Systems für Nutzung des Budgets. Präsident fordert die Erhöhung des Gehalts an Biodiesel auf 30%. Bürgermeisterin Risma hari ini stelte den Erfolg Surabayas in Singapur vor. Das elektronische integrierte Dienstleistungssystem sollte die Investition steigern. Argentinien freut sich über die Wahl Indonesiens als nichtständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates. Wirtschaftswachstum Indonesiens 2018 und zu den Einzelheiten. Der indonesische Präsident Joko Widodo fordert die Minister und Leiter der Institute auf, das System der Nutzung des Budgets zu verbessern, damit es Ende des Jahres nicht ansammelt. Das sagte Joko Widodo gestern, den 9. Juli dieses Jahres, bei der Sitzung zur Besprechung der Realisierung und Prognose der Implementierung des Stadtetats 2018 im Präsidentenpalast Bogor, West Java. Der Präsident forderte, dass alle geplanten Programme und strategischen Projekte rechtzeitig, verantwortungsbewusst und zielgerichtet durchgeführt werden sollten, damit die Auswirkungen von den Gesellschaften sofort genossen werden könnten. Dabei wurde Präsident Joko Widodo die Beschleunigung des OSBO und Dienstleistungsprogramms für die Bevölkerung sowie die Ausgaben der Ministerien und Institute, die im ersten Semester dieses Jahres 12,1% wuchsen. Dies ist höher als die Realisierung im ersten Semester 2017 in Höhe von 0,4%. Bei dieser Sitzung dankte Präsident Joko Widodo den Ministern, den Leiter der Institute, den Gouverneuren, den Bezirksleitern und Bürgermeistern für die Verbesserung der Leistung des Stadtetats im ersten Halbjahr dieses Jahres. Der indonesische Präsident Joko Widodo fordert, dass der Gehalt an Biodiesel in Öltreibstoff auf 30% erhöht wird, um den weltweiten wirtschaftlichen Druck entgegenzutreten. Das sagte der indonesische Industrieminister Erlangga Hartarto am Montag, den 9. Juli dieses Jahres, im Präsidentenpalast Bogor West Java nach der Sitzung zur Besprechung des globalen Wirtschaftsdruckes gegenüber dem Rupiah-Wechselkurs und die Nationalwirtschaft, geleitet von Joko Widodo. Erlangga Hartarto erklärte weiter, dass die Regierung den Verbrauch von Biodiesel auf 500.000 Tonnen pro Jahr steigen werde. Außerdem werde der Präsident fiskalisches Werkzeug sowohl in Form von Ausfuhrzoll, Einfuhrzoll und Harmonisierung des Einfuhrzolls, damit die Industrie wettbewerbsfähig und exportfähig ist. Zu diesem Zweck garantiere die Regierung die Versorgung der Grundstoffe. Außerdem gebe die Regierung einen Ansporn, um den Export kleiner und mittelständischer Unternehmen zu steigern. Die Regierung erleichtere auch die Investitionsgenehmigung, damit der Tourismussektor maximalisiert werden könne, um die Visen zu bekommen. Die Bürgermeisterin der Stadt Surabaya, Sri Risma Hari Ini, stellte am Montag, den 9. Juli dieses Jahres, den Erfolg der Heldenstadt Surabaya in der Änderung des Gesichtes eines schäbigen Fischerdorfes zum sonnen- und sauberen Dorf vor, als sie die Auszeichnung Lee Kuan Yew World City Prize in der Kategorie Special Mention in Marina Bay Sands Expo and Convention Center Singapore erhielt. Dabei sagte Tri Risma Hari Ini, dass das begrenzte Budget der Stadt Surabaya in ihrer Entwicklung kein Hindernis für den nachhaltigen Aufbau der Stadt sei. Das Wirtschaftsprogramm für die Fischer könne die Wirtschaft des Volkes ankurbeln und die Sozial- und Kinderfragen lösen. Die Bürgermeisterin bestätigt auch, dass die Volks- und Jugendwirtschaftsgruppe von der Stadtverwaltung Surabaya nicht nur in Produkt- und Finanzverwaltung, sondern auch im Genehmigungsprozess ausgebildet werde. Sie erklärte weiter, dass die Stadt Surabaya viele Stipendiumprogramme für die Surabaya-Kinder, wie unter anderem Piloten, Techniker für Flugzeugmaschinen und Stewardessen habe. Der Koordinationsminister für Wirtschaft, Darmin Nasution, hofft, dass das elektronische integrierte Dienstleistungssystem die Investition in Indonesien steigen könnte. Das sagte Darmin Nasution am Montag, den 9. Juli dieses Jahres in Jakarta bei der Einweihung dieses Systems. Dabei waren die Leiter der betroffenen Ministerien und Institute anwesend. Er fuhr fort, Indonesien solle die Chancen in der heutigen unsicheren globalen Lage durch die Möglichkeit der Erhöhung der Zinsen der US-amerikanischen Zentralbank, The Fed, und des Handelskrieges zwischen den USA und China suchen. Zu diesem Zweck solle Indonesien die Struktur der Investition und des Exportes stärken, indem man das Geschäftsklima in Indonesien verbessere. Dies diene dazu, die Konkurrenzleistungsfähigkeit Indonesien zu steigern, erklärte Darmin Nasution weiter. Die argentinische Botschaft in Jakarta hat am Montag, den 9. Juli dieses Jahres, in Zentral Jakarta den 202. Jahrestag des argentinischen Nationalfeiertages gefeiert. Der argentinische Botschafter in Indonesien, Ricardo Luis Bucalandaro, sagte in seiner Rede, dass Argentinien und Indonesien Partner, die eine enge Beziehung und Ähnlichkeiten hätten. Er erklärte weiter, Argentinien und Indonesien hätten einen gemeinsamen Wert im Bereich des internationalen Friedens und der internationalen Sicherheit. Daher freut sich Argentinien darüber, weil Indonesien als nichtständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates gewählt worden sei.
Among those similarities I found that Indonesia and Argentina share is a profound respect for the...
Die Gemeinsamkeiten von Indonesien und Argentinien sind die große Würdigung für die Prinzipien der internationalen Gemeinschaften. Indonesien und Argentinien respektieren uneingeschränkt das Prinzip des Nicht-Eingriffgebietes und der Integrität. Sie respektieren die Lösung aller internationalen Streitigkeiten durch Diplomatie, Diskussion und Verhandlungen zwischen den Ländern. Wir freuen uns sehr, dass Indonesien jetzt sich dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen anschließe, weil wir wissen, dass die Prinzipien Indonesiens unser Prinzip sind. Der Botschafter erklärte weiter, Argentinien und Indonesien hätten auch Gemeinsamkeit, wo die beiden Länder Mitglieder der G20 sind. G20 ist ein Land mit der bedeutendsten Wirtschaft. Noch in diesem Jahr werden die Führer der G20-Staaten sich beim G20-Gipfel in Buenos Aires, Argentinien, treffen. Argentinien wird sich darauf freuen, Präsident Joko Widodo zu begrüßen. Bokalandaru erinnert sich noch immer an die Ankunft von Präsident Sukarno in Argentinien, des ersten indonesischen Präsidenten, der Gründer der Bewegung der Blockfreien Länder, WA. Er hofft, dass die zukünftige Beziehung beider Länder enger sein könnte. Der Stellvertreter des Gouverneurs der indonesischen Zentralbank, Dodi Waluyo, ist optimistisch, dass das Wirtschaftswachstum Indonesien 2018 5,1% bis 5,5% erreichen wird. Er sagte nach einer Diskussion in Jakarta, obwohl die Erhöhung des Zinssatzes die Schätzung Anfang dieses Jahres ein wenig senken werde sich das Level von 5,1% bis 5,5% nicht ändern. Er fuhr fort, dass indonesische Wirtschaftswachstum dieses Jahres werde größtenteils von Investition und Verbrauch unterstützt. Dieser habe einen Beitrag in Höhe von 54% für das Wirtschaftswachstum geleistet. Dadurch werde die geringe Steigerung fördern können. Liebe Zuhörer des Thema Indonesien, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.622,62 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 14.392,25 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 14.301 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig, bei einer Temperatur von 27 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 75%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Indonesien, der größte Inselstaat der Welt. Indonesien ist ein Staat mit verschiedenen Volksstämmen, Kulturen und Sprachen, wo die Freundlichkeit der Bevölkerung eine wichtige Sache ist. Träumen Sie, diesen schönen Staat zu besuchen? Realisieren Sie Ihren Traum, indem Sie am VOI Internationalen Quiz 2018 teilzunehmen. Wenn Sie Glück haben, können Sie Ferien machen und die Wunder Indonesien kostenlos genießen. Dafür sollten Sie die folgenden Fragen beantworten. Nummer 1. Nennen Sie bitte ein historisches Gebäude in der Stadt Bandung, West Java dasi Canon. Nummer 2. Worüber hören Sie die Stimme Indonesien, Voice of Indonesia, über Streaming oder Kurswelle? Warum? Nummer 3. Welches Programm ist Ihr Lieblingsprogramm? Schicken Sie Ihre Antwort mit Ihren Identitätsdaten, der Reisepassnummer und dem Gültigkeitsdatum Ihres Reisepasses an voiquiz2018@voinews.id vor dem 31. Juli 2018 24 Uhr UTC. Das VOI Internationale Quiz 2018 wird vom Indonesischen Staatsrundfunk RRI World Service Voice of Indonesia durchgeführt.
Komentar. Die Meinung des RRI Außendienstes der Stimme Indonesiens über aktuelle Fragen im In- und Ausland.
Liebe Zuhörer, unser Kommentar hat heute zum Thema: Der Verfassungsgerichtshof behandelt die Konflikte nach den regionalen Leiterwahlen 2018. Die gleichzeitig durchgeführten regionalen Leiterwahlen in ganz Indonesien wurde am 27. Juni erfolgreich umgesetzt. Aus 171 Regionen, in denen die Wahlen stattfanden, erhielt die Indonesische Wahlkommission KPU eine Zusammenfassung der Stimmen aus 111 Regionen. Die Kandidatenpaare haben 3 Tage Zeit, um gegen das Ergebnis der Rekapitulation beim Verfassungsgericht Beschwerde einzulegen. Bis zum Samstag, den 7. Juli 2018, gab es 9 Klagen von Streitigkeiten. Wahlergebnisse 2018, die bei der MK registriert sind. Die 9 Klagen stammen aus 5 Städten: Cirebon, Madiun, Gorontalo, Parepare und Tegal, sowie 3 Bezirke wie Bangkalan, Biak, Numfor und Not Pulang Mongondo. Von den 9 Klagen erfüllen nur 2 die Anforderungen der Art 158 des Gesetzes Nummer 10 2016 über die regionale Kopfwahl. Der Artikel besagt, dass die Wahlstreitklage nur dann eingereicht werden kann, wenn das Wahlergebnis des Klägers mit dem Wahlsieger ein Maximum von 2% erreicht. Die beiden für den Rechtsstreit in Frage kommenden Regionen sind Cirebon und Tegal. Der Leiter des Verfassungsgerichts, Anwar Usman, hat jedoch bestätigt, dass alle Prozesse des Rechtsstreits vor dem Verfassungsgericht die Schritte der Registrierung, der vorläufigen Prüfung, der Verbesserung der Prozesse und der Prüfung der streitenden Parteien durchlaufen werden. Seit der Umsetzung der regionalen Leiterwahlen im Jahr 2017 hat das Verfassungsgericht den Kläger von verschiedenen Streitigkeiten weicher. Eine Reihe von Fällen wird trotz der Differenz von über 2% weiter bearbeitet. Zu dieser Zeit gab das Gericht Urteile für Tolikarya in Tanjaya, Yapen und Puncak Jaya in Papua ab, obwohl der Unterschied zwischen den Kandidatenpaaren in der Gegend auffallend war. Es ist genau richtig für den MK, die Richtlinie zu implementieren. Was der Verfassungsgerichtshof zur Prüfung eines Rechtsstreits anwendet, hat im Grunde die Rechtsgrundlage und nicht nur die unterschiedliche Stimmenzahl erreicht. Zum Zeitpunkt der Abstimmungsrekapitulation können sich außergewöhnliche Umstände oder andere wesentliche Faktoren ergeben. Der Grundsatz der Gerechtigkeit und Rechtssicherheit sollte die Grundlage aller Politiken des Verfassungsgerichts bei der Beilegung von Wahlstreitigkeiten bilden. So können Streitigkeiten in den Regionen verhindert werden, weil das Verfassungsgericht MK in der Lage war, Streitigkeiten beizulegen. Soweit Kommentar.
Historische Fakten präsentieren wir in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf den 10. Juli. Wir beginnen mit dem 10. Juli 1962, an dem der erste Kommunikationssatellit Telstar auf die Welt in die Umlaufbahn gebracht wurde. Der künstliche Weltraumsatellit Telstar bezeichnet eine neue Ära in der elektronischen Kommunikation, da er die erste Fernsehsendung auf die Welt ausstrahlen konnte. Telstar 1 wurde am 10. Juli 1962 mit der Rakete Delta Thor in den Weltraum geschossen. Der Satellit stellte auch eine zusätzliche Technologie für U-Boot-Kommunikationskabel aus optischen Fibern zur Verfügung. Liebe Zuhörer, willkommen zum 10. Juli 1985, an dem das Greenpeace-Schiff Rainbow Warrior 1 im Hafen von Auckland, Neuseeland von französischen Geheimagenten der DGSE bombardiert und versenkt wurde. Rainbow Warrior 1 ist einer der Namen für eine Reihe von Ozeanschiffen, die von Greenpeace betrieben werden, um gegen Umweltzerstörung vorzugehen. Am 10. Juli 1985 wurde der Rainbow Warrior von französischen Geheimagenten bombardiert, als das Schiff in Auckland, Neuseeland anlegte und sich auf einen französischen Atomtest auf dem Atoll Maurora vorbereitete. Die Geheimagenten brachten zwar in Plastik eingewickelte Bomben auf das Schiff an, eine auf einem Schiff Propeller und eine andere auf der Außenwand des Maschinenraums. Die Bomben explodierten schließlich und ertränkten den Regenbogenkrieger 1. Ein Fotograf namens Fernando Parreira ertrank mit dem Schiff. Zwei französische Agenten wurden von der neuseeländischen Polizei wegen Passbetrugs und Einwanderungsgebührenmissbrauchs festgenommen. Sie wurden als Täter des Brandes, der absichtlichen Zerstörung und des Mordes angeklagt. Sie bekannten sich schließlich schuldig und wurden zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt. Nach der Bombardierung wurde die Rainbow Warrior 1 nach Metauri Bay auf den Gafal-Insel Neuseelands gesichtet. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir einen unser Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem 10. Juli 1991, an dem Boris Jelzin seine Arbeit als erster russischer Präsident begann. Boris Jelzin trat zum ersten Mal in die Position des Präsidenten der Russischen Föderation ein, nachdem er am 12. Juni 1991 mit 57% zum Präsidenten der Russischen Sozialistischen Sowjetischen Republik gewählt wurde. Er war der erste Präsident, der in der russischen Geschichte direkt gewählt wurde. Die Jelzin-Ära ist eine dramatische Periode in der russischen Geschichte, denn es gab damals einen revolutionären politischen Wandel, ein neues demokratisches System, einhergehend mit großen politischen und sozialen Problemen sowie grassierender offener Korruption. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören!
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Liebe Zuhörer, das Programm Unser Indonesien hat heute zum Thema Pancasila als Lösung zur Bewältigung der Zivilisationskrise. Indonesien wird am 14. bis 16. August 2018 erneut das Weltfriedensforum veranstalten. Das siebte Treffen wird zum Thema der mittlere Weg der neuen Weltkultur stattfinden. Die Weltzivilisation leidet akkumulativ unregelmäßig und die Welt ist in Aufruhr. Dies ist der Geist, der mit einer Einsicht oder einem Paradigma überwunden werden muss, nämlich dem Lösungsparadigma, sowohl aus den Perspektiven der Religion als auch der nationalen Ideologie. In dem Treffen, das Präsident Joko Widodo eröffnen wird, wird Indonesien Pancasila als eine Lösung vorschlagen, um die Krise der Zivilisation der Welt zu bewältigen. Der Sondergesandte des Präsidenten für interreligiösen Dialog und Zusammenarbeit und Zivilisation, Din Samsudin, hat kürzlich erklärt, dass Indonesien sich an der Lösung des Friedensprozesses beteiligen wird. Er nimmt wahr, dass die Weltzivilisation in Extremitäten gefangen ist, besonders im absoluten Liberalismus, der sich in verschiedenen Aspekten des Lebens manifestiert, wie etwa Politik, Kultur, Wirtschaft. Din Samsudin erklärte auch, dass Indonesien Pancasila Revitalisierung als Lösung einschließlich der Verfassung von 1945 hat. Din Samsudin hofft, dass Pancasila zu einer Überlegung der internationalen Gemeinschaft bei der Bewältigung der heutigen Zivilisationskrise wird. Wie von der Antara Nachrichtenagentur in Jakarta zitiert, wies Din Samsudin auch darauf hin, dass Indonesien als Organisator sich engagieren will, um die Probleme der Weltzivilisation anzugehen. Pancasila als die Lösung, um die Krise der Zivilisation zu überwinden, wird in der Sitzung aufgeworfen werden, um den Ausweg aus der ideologischen Perspektive der Länder zu diskutieren. Der Vorsitzende des 7. Weltfriedensforums, Muhammad Najib, hofft, dass diese Initiative die Welt sicherer, friedlicher und wohlhabender machen wird, um die durch den Anstieg des Extremismus verursachte Gewalt zu reduzieren. Das war Unser Indonesien.
Indonesian, der größte Inselstaat der Welt. Indonesien ist ein Staat mit verschiedenen Volksstämmen, Kulturen und Sprachen, wo die Freundlichkeit der Bevölkerung eine wichtige Sache ist. Träumen Sie, diesen schönen Staat zu besuchen? Realisieren Sie Ihren Traum, indem Sie am VOI Internationalen Quiz 2018 teilzunehmen. Wenn Sie Glück haben, können Sie Ferien machen und die Wunder Indonesien kostenlos genießen. Dafür sollten Sie die folgenden Fragen beantworten. Nummer 1. Nennen Sie bitte ein historisches Gebäude in der Stadt Bandung, West Java, das Sie kennen. Nummer 2. Worüber hören Sie die Stimme Indonesien, Voice of Indonesia, über Streaming oder Kurswelle? Warum? Nummer 3. Welches Programm ist Ihr Lieblingsprogramm? Schicken Sie Ihre Antwort mit Ihren Identitätsdaten, der Reisepassnummer und dem Gültigkeitsdatum Ihres Reisepasses an voiquiz2018@voinews.id vor dem 31. Juli 2018 24 Uhr UTC. Das VOI Internationale Quiz 2018 wird vom Indonesischen Stadtrundfunk RRI World Service Voice of Indonesia durchgeführt.
Nancy di Vivat, de Kuns, Kultur und des Tourismus Indonesiens im Programm Wunderbares Indonesien kennen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien. Dieses Mal laden wir Sie dazu ein, die Höhle Gajah auf der Insel Bali zu besuchen. Liebe Zuhörer, die Insel Bali ist als Insel mit tausenden hinduistischen Gebetsstätten bekannt. Diese hinduistischen Gebetsstätte werden Anziehungskraft lokaler und ausländischer Touristen, da sie schon sind und an strategisch gut gelegenen Orten liegen. Besonders herausragend sind unter anderem Uluwatu, was über den Abhang liegt, und Besakeh Ampek Agung. Auch die Höhle Gajah ist eines der bekannten Touristenziel im kleinen Bezirk Ubud, Bali. Sie dient auch als hinduistische Gebetsstätte. Diese Gebetsstätte wurde als eines der geschützten Kulturerben benannt, da deren Bau einen hohen historischen Wert hat. Gua Gajah kommt vom Wort Lawa Gajah, das im Jahre 1365 in der pam pat at lontar von empu prapanca kesriben wude. Kua gajah wude im elften jahrhundert indire kirung des koniches. Sri Astasura Ratna Bumi Banten kebaut. Disehole tinte als ein. Askese Übungsort daneben auch als Gebetsstätte. Besonders anziehend daran ist an der Hölle ein Urüberbleibsel in Form eines hindu-buddhistischen Baus im 10. Jahrhundert. Gua Gajah ist deshalb zum geschützten Kulturerbe benannt. Im Tor der Hölle Gajah findet man eine große Statue einer Ganesha. Durch diese Statue ist diese Hölle als Gajah-Hölle bekannt. Gajah bedeutet Elefant. Wenn sie in dieser Höhle eintreten, ist es dort dunkel. Es gibt dort keine Stromverbindung. In der Ecke der Höhle gibt es einen Tisch, auf dem Opferwaren gelegt werden. In der Höhle Gajah gibt es einen Teich. Man hält diesen Teich für heilig. Vor der Höhle wurde ein viereckiger Teich mit 7 Springbrunnen in Form der Statuen namens Vyadhara und Vidyadhari gebaut. Diese Statuen symbolisieren 7 heilige Flüsse in Indien, wo Hindu und Buddha herkommen. In diesem Teich leben große Fische. Man sagt, dass sich die Zahl der Fische niemals verringert und vergrößert, seitdem dieser Teich im Jahr 1954 entdeckt wurde. Liebe Zuhörer, die Besucher der Höhle sollten verschiedenen Sonderregeln folgen. Sie sollten beispielsweise höfliche Kleidung tragen. Wenn sie kurze Hose tragen, können sie ein Sondertuch vom Verwalter der Höhle während des Besuches dieser Höhle tragen. Vergessen Sie nicht, Mitbringsel an der Straße der Höhle entlang zu kaufen. Um diese Höhle zu erreichen, können Sie vom Flughafen Murah Rai mit einem Taxi oder Shuttlebus fahren. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Bericht über die Höhle Gajah. Damit beenden wir unser Programm Wunderbares Indonesien auf Wiederhören.
Lass uns Indonesisch sprechen. Lädt Sie dazu ein, leicht und gut Indonesisch zu sprechen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Bei diesem Programm können Sie die indonesischen Vokabeln kennenlernen. Lass uns Indonesisch sprechen ist ein Zusammenarbeitsprogramm zwischen der Stimme Indonesiens und der Agentur für die indonesische Sprachbildung und Sprachentwicklung des indonesischen Kultur- und Bildungsministeriums. Der Titel des heutigen Indonesisch-Unterrichts ist Berapa umur kalian waktu menikah? Oder auf Deutsch, wie alt warst du, wenn du heiratetest? Viel Spaß beim Lernen der indonesischen Sprache. Liebe Hörerinnen und Hörer, zuerst zeigen wir Ihnen das Gespräch in Indonesisch als Beispiel für den heutigen Indonesisch-Unterricht mit dem Titel Berapa umur kalian waktu menikah? Oder auf Deutsch, wie alt warst du, wenn du heiratetest? Das Gespräch ist zwischen Joko, Tony und Dinda. Sie sind im Wohnzimmer in Jokos Haus. Sie gucken das Heiratsalbum von Joko und Dinda.
Berapa umur kalian waktu menikah?
Aku 21 dan Mas Joko 25. Oh iya, kapan kamu akan menikah?
Saya tidak punya pacar, jadi belum tahu kapan saya akan menikah.
Liebe Hörerinnen und Hörer, nachdem wir das Gespräch in Indonesisch zugehört haben, stellen wir Ihnen einige Nischenvokabeln und Ausdrücke vor, die mit dem heutigen Indonesisch-Unterricht zu tun haben. Ich will die Wörter zweimal langsam vorlesen. Bitte hören Sie gut zu und dann wiederholen Sie die Wörter noch einmal. Berapa umur kalian waktu menikah? Berapa umur kalian waktu menikah? Auf Deutsch, wie alt warst du, wenn du heiratetest? Wie alt warst du, wenn du heiratetest? Aku 21 dan Mas Joko 25. Aku 21 dan Mas Joko 25. Auf Deutsch, ich war 21. Joko war 25. Ich war 21, Joko war 25. Pacar, pacar, auf Deutsch Liebster, Liebster. Saya tidak punya pacar. Saya tidak punya pacar. Auf Deutsch, ich habe keine Liebste. Ich habe keine Liebste. Jadi belum tahu kapan saya akan menikah. Jadi belum tahu kapan saya akan menikah. Auf Deutsch. So, ich weiß nicht, wann will ich heiraten. So, ich weiß nicht, wann will ich heiraten. In dem Gespräch hören wir den Satz Berapa umur kalian waktu menikah? Oder auf Deutsch Wie alt warst du, wenn du heiratetest? Das indonesische Wort waktu kann mit einem anderen indonesischen Wort ketika ersetzt werden. Die beiden haben aber gleiche Bedeutung in Deutsch und zwar wenn oder als. Hier sind einige Beispiele. Saya menikah ketika berumur 21 tahun. Saya menikah ketika berumur 21 tahun. Oder auf Deutsch, ich heiratete, als ich 21 Jahre alt war. Ich heiratete, als ich 21 Jahre alt war. Dia pergi ketika hujan. Dia pergi ketika hujan. Oder auf Deutsch, sie geht, als es regnet. Sie geht, als es regnet. Joko menelepon waktu saya sedang tidur. Joko menelepon waktu saya sedang tidur. Oder auf Deutsch, Joko ruf mich an, als ich noch schlafe. Joko ruf mich an, als ich noch schlafe. Waktu kecil, apa cita-cita kamu? Waktu kecil, apa cita-cita kamu? Auf Deutsch, als du noch ein Kind warst, was musstest du werden? Als du noch ein Kind warst, was mochtest du werden? Wir benutzen meistens das Wort Waktu in einem Gespräch und das Wort Ketika verwenden wir meistens in einer formellen Situation oder bei einer schriftlichen Sprache. Um die Frage von Tony zu beantworten, sagte Dinda, aku 21 dan Mas Joko 25. In der Umgangssprache schafft man das Wort puluh ab, das die Anzahl der Gender symbolisiert. Hier sind die Beispiele. 25 kann man in Indonesisch in zwei Weise, und zwar 25 oder 25 übersetzen. 82 kann man in Indonesisch in zwei Weise, und zwar 82 oder 82 übersetzen. Bevor wir den heutigen Indonesisch-Unterricht beenden, hören wir noch einmal das Gespräch in Indonesisch zwischen Tony, Dinda, und Joko Kucu.
Berapa umur kalian waktu menikah?
Aku 21 dan Mas Joko 25. Oh iya, kapan kamu akan menikah?
Saya tidak punya pacar, jadi belum tahu kapan saya akan menikah.
Nachdem Sie das Gespräch in Indonesisch zum Thema Berapa umur kalian waktu menikah oder auf Deutsch Wie alt warst du, wenn du heiratetest? Zugehört haben, machen Sie jetzt eine Selbstübung, die Sie gelernt haben. Sie müssen Ihre Familie beschreiben. Dazu sollten Sie die folgenden Fragen beantworten. Wie viele Familienmitglieder gibt es in Ihrer Familie? Sie sind die jüngste oder die älteste Kind in Ihrer Familie. Wie viele Geschwister oder Gebrüder haben Sie? Wie alt sind Sie und wie alt sind Ihre Geschwister oder Ihre Gebrüder? Hier ist ein Beispiel für Ihre Selbstübung. Anggota keluarga saya berjumlah 4 orang. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Saya mempunyai 1 adik laki-laki. Dia 2 tahun lebih muda daripada saya. Anggota keluarga saya berjumlah 4 orang. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Saya mempunyai 1 adik laki-laki. Dia 2 tahun lebih muda daripada saya. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser heutiger Indonesisch-Unterricht. Senden Sie bitte Ihre Selbstübung bzw. Ihre aufgenommene Stimme in Indonesisch an unsere E-Mail-Adresse voi@voinews.id. Im November 2018 werden wir die Sieger dieser Selbstübung bekannt machen. Die Gewinner dieser Selbstübung werden interessante Geschenke bekommen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Bis morgen dann, auf Wiederhören.
Musik Regenbogen präsentiert ein interessantes Musikprogramm und die Lieder von Indonesien.
Hallo liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Dieses Mal präsentieren wir Ihnen einige malaysische Lieder. So bleiben Sie bei uns der Stimme Indonesiens. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 3325 kHz oder über Livestream voinews.id/German hören. Am Anfang unseres Programms hören Sie das Lied mit dem Titel Dodoi Si Dodoi. Gute Unterhaltung. Liebe Zuhörer, Sie haben gerade das malaysische Lied mit dem Titel Dodoi Si Dodoi von Betaria Sonata gehört. Dieses Lied kommt aus der Provinz Jambi, Sumatera. Dieses Lied wird meistens von einer Mutter für ihre Kinder gesungen, Das als Wiegenlied für die Kinder ist. Man singt dieses Lied nicht nur für die Unterhaltung der Kinder beim Schlafen. Es erzählt aber auch das unruhige Herz der Mutter. Die Mutter hofft, dass die Kinder ihre Unruhe verstehen. Petaria Sonata ist nicht die erste Sängerin, die dieses Lied populiert hat. Viele indische Sänger singen aber auch das Lied Dodoi si Dodoi. Das Lied Dodoi si Dodoi steht im Album Dendang terpopuler Melayu Deli. Liebe Zuhörer, bevor wir Ihnen über die anderen malaysischen Lieder von Petaria Sonata weiter berichten, hören Sie nun das Lied mit dem Titel Mengapa Ku Tak Tahu oder auf Deutsch Warum Ich Nicht Verstehe. Viel Spaß beim Zuhören.
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 oder auf 1785 Kilohertz hören. Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nummer 45, Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter at Voice Indonesia sowie Instagram voice_of_Indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia informieren, verbinden, würdigen.